schauen wir, dass wir einen Föhler nur einmal machen und nicht ein zweites Mal machen. Mhm. Und das leben wir bei uns auch ein wenig so im Betrieb untereinander. Ein Föhler ist kein Problem. Wenn ich ihn mache, weil ich engagiert bin, dann passiert er. Mhm. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Aber schauen wir halt, dass wir nicht ein zweites Mal machen.
Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler.
Drei Leute. Und heute begeben wir uns wieder auf die Spuren von kulinarisch wertvollem und schönen. Wir wissen ja, dass das Waldviertel ein richtig gutes Bier hat, einen spritzigen Kamptaler Wein und natürlich auch klare und aromatische Destillate, die haben wir auch schon verkosten dürfen.
Heute geht's aber um mehr. Heute geht's um Teigwaren, Honig, Schokolade, Kürbis, Essige. Alles, was gut ist und was wir gerne haben, und exemplarisch dafür steht Waldland, und da sitzt uns gegenüber der Geschäftsführer von Waldland, Franz Tiefenbacher. Grüß dich, Franz.
Grüß euch gut, herzlich willkommen, schön, dass du da seid. Gefreut mich, dass wir uns da kennenlernen.
Und Franz, verzeih mir, was gibt's bei euch alles Gutes? Was sind eure Spezialitäten?
Ich glaube, leichter war ja eigentlich, wenn du sagst, was nicht gibt's nicht, oder? Weil ihr habt ja so viel.
Wir konnten es von der Seite aufziehen, aber ich glaube, wenn wir es von der großen Seite, von der Feldseite, von der wir ja geprägt sind, was bei uns, also unsere Vereinsmitglieder, was die am Feld draußen machen, haben wir mit 70 verschiedenen Kulturen, schauen wir, eine extreme Weite. Also das tut uns auch gut draußen in der Landschaft, das sieht man auch, die blierenden Mohnfelder, die blierenden Kräuterfelder, also das ist auch, was man sieht, wir riechen das auch. Und das ist einmal, was man draußen so sichtbar mitkriegt, also von der Vielfalt und auch, was man spüren kann, bis hin zu der Biodiversität in Richtung Natur, das heißt, was man Bienen, Lebensraum schaffen und so weiter. Mhm. Das ist das eine, draußen am Feld. Wir, Waldlandhof, haben uns da die Aufgabe gestellt, dass wir das veredeln. Waldland, wir veredeln die Natur. Das ist schon so ein Slogan, ja. den haben wir nicht nur geschrieben, sondern den leben wir auch ganz gern. Und somit haben wir so die Vielfalt draußen, was wir am Feld haben, erinnert, veredeln, multiplizieren. Und somit haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Artikel, aber unendlich viele Artikel, die wir dann bei uns zum Verkauf anbieten und die wir verkaufen.
Das heißt, ganz viel von dem, was im Waldviertel angebaut wird, auf den Feldern von ganz vielen Bauern, kommt alles zu euch eigentlich. Voll super, oder? Das ist für euch eine gute Geschichte, weil ich habe die alle vor der Haustür sozusagen, und sie haben einen guten Abnehmer, also es ist eine Win-Win-Situation.
Die Win-Win-Situation beschreibt es wirklich gut. Also auf der einen Seite in Richtung zwischen Waldland und zwischen den Lieferanten, zwischen die Bauern, die in der Region mit uns, durch uns Wertschöpfung erzielen können. Und das andere ist aber auch die Win-Win-Situation in Richtung Kunden. Mhm. Da haben wir zwei Gruppen im Wesentlichen. Das ist einmal die Industrie, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie weltweit. Boah. Auf das sind wir uns stolz. Also nicht, weil wir sagen können, wir verkaufen weltweit, sondern weil wir dadurch auch wirklich Menge weiterbringen. Mhm. Wir verkaufen hunderte, tausende Tonnen an getrockneten Kräutern. Und also Win-Win-Situation, weil die Industrie davon, wie soll ich sagen, gut leben kann und weil die einen Vorteil hat, weil sie bei uns Rohstoffe kaufen, weil sie sich auf die Qualität verlassen können, auf die Rückverfolgbarkeit. Das sind so die wesentlichen Faktoren in Richtung Industrie. Genauso geht es aber in Richtung Endkonsument. Mhm. Konsumentin. Wenn man dort beieinander sitzt und messen, du am Morgenstuhl, sei es ein Weißmund.
Ist schon passiert.
Ich bin gerade dabei oder einen guten Tee trinken. Dann muss ich auch so, der Mohnstuhl, und wir haben zuerst schon beim Obergang kurz geredet, ich bin ja fast mit dem Mohnstuhl aufgezogen worden, weil ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, einem bäuerlichen Betrieb in der Region, großer Familienbetrieb, 8 Leute sind da am Tisch gesessen, und da hat es jedes zweite Wochenende hat's einen Mohnstuhl gegeben.
Ma bitte.
Und der Mohnstuhl hat mich schon auch irgendwo ein wenig geprägt, muss ich sagen.
Aber man sieht es nicht. Also Figur
ist der gut. Ja, auch morgen gesund und gut aussehen.
Ja, mit Maß und Ziel und. Ja, das kann ich unterstreichen. Also der Mondstuhl macht nicht kugelrund. Also das macht er sicher nicht. Aber er ist ein super Genussmittel und wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen die Liebe entdeckt zum Mohn. Ich habe das mitgekriegt, wie Großmutter halt den Mohn kultiviert hat, so auf die Erbfirmal, mit viel Handarbeit, mühsam, aber schon mit einer Wertschätzung, dass das wichtig ist, dass man halt dann, ich glaube, wann hat es den Mohnstuhl gegeben?
Am Sonntag.
Vollkommen richtig. Am Sonntag hat man gegessen, am Samstag ist er gemacht worden. Mhm. Und bin ja als Bauer immer wieder eingeteilt worden, wie gesagt, alle zwei Wochen. Hab den Mohn selber obertragen müssen, das heißt quetschen. Und das muss ich sagen, taugt mir jetzt da, wenn ich bei uns am Hof, am Waldlandhof, meine wirtschaftliche Heimat, wo es immer und wird es immer bleiben, wenn man dann da sieht, wie der Mohnstuhl, ich sage auf keinen Fall jetzt industriell, aber in großen Mengen produziert wird, aber mit dem gleichen Zugang, wenn ich da auf meine Kolleginnen jetzt denke, da habe ich Bilder von mir, die das wirklich leidenschaftlich machen. Und
immer so ein bisschen wie die Oma.
Genau. Und nicht nur sagen, nur so wie die Oma, sondern da kann ich auch Geschichte erzählen. Wir haben jetzt natürlich, man muss wirtschaftlich auch schauen, dass man gerade bleibt und dass man sich weiterentwickelt. Haben wir gesagt, na, da kommt man mal, nachdem wir mit den Mengen sehr zufrieden sind, was wir verkaufen, da kommt man jetzt einmal eine größere Maschine kaufen. Mhm. Sind wir nach Deutschland gefahren und haben da so, sind mit unserer Mohnfühl rausgefahren und haben dort, also nicht, dass man das Handgemachte wegbringt, sondern einfach in der Vorbereitung, im Zubereiten, dass man das mit einer größeren Maschine macht. Dann haben die gesagt, so eine Mohnfühle haben sie noch nie gesehen. Mhm. Die ist von der Konsistenz fast so, also so dick, die lässt sich mit der Maschine ja gar nicht zubereiten. Arbeitszeit ist da nicht ein Wasser dazu. Oder Zeit ist da nicht irgendwelche, wie haben sie gesagt, so Sämebrösel dazu, dass das ein wenig geschmeidiger wird. Und es war ja billig auch. Du sagst, Jesus, in welcher Welt leben wir? Bei uns wird der Mohnstudel wirklich, die Mohnfühle, das wird nur mit Original Waldviertler Graubung gemacht, kommt der Milch dazu. Die Milch von Nachbarn, einer von unseren Vereinsmitgliedern, Häuslermilch, die hat es uns halt angepasst, wie es wir halt brauchen, dementsprechend in Gebinde liefert, und so arbeitet man und so wird er gemacht, und das ist halt dann letztendlich auch, phasenweise denkt man sich, wenn man sich auch verkaufen wir auch über den Lebensmittel-Einzelhandel, ist kein so ein Honiglecken, wo man oft denkt, puh, ist man am richtigen Weg, weil es gar nicht ganz so leicht, aber über die Qualität und über das Feedback und gefällt mir, wenn er euch schmeckt.
Das schmeckt nur viel besser, wenn du das sagst. Das ist ja unglaublich.
Und das muss ich sagen, ist halt das, wenn man langfristig merkt, sei es jetzt beim Mohnstrudel oder bei jeglicher anderen Produktion, Qualität rechnen sie und Qualität hat einen Sinn.
Ja. Qualitätsproduktion. Erzähl uns kurz, wie es überhaupt zu Waldland gekommen ist. Ihr habt ja über 1150 Bauern und Lieferanten aus der Region. Wie ist die Idee eigentlich entstanden und wie da kriegt man so viele Leute zusammen eigentlich? Dann Hut, sozusagen.
Ja, da kann man jetzt sagen, ist ja so ein Sprichwort gewesen, also, dass es gar nicht so leicht ist. Ich würde das Sprichwort jetzt gar nicht zitieren, aber es ist gar nicht so leicht, dass man so eine Gruppe von Bauern unter einen Hut kriegt. Es ist aber aus der Not heraus entstanden. Aus der Not heraus zum Ersten und zum Zweiten, dass wir vor 45 Jahren Menschen gehabt haben in der Region und da will ich beispielhaft auch nur verweisen auf unseren Gründervater und an Adi Kastner, Waldviertelbeauftragter, der vor 45 Jahren schon erkannt hat, in der Region, wir brauchen Alternativen. Wir werden mit der herkömmlichen Landwirtschaft nicht Schritt halten können oder nicht erfolgreich wirtschaften können, weil einfach die klimatischen Verhältnisse, die Betriebsstruktur nicht passt für eine industrielle Produktion, Massenproduktion, wie es irgendwo in Ungarn, Norddeutschland, Tschechien, wo immer passiert. Und das vor 45 Jahren schon zu erkennen und zu sehen, wir brauchen Alternativen. War natürlich, der hat keinen Applaus gekriegt. Weil natürlich, muss man auch schon noch kurz in Erinnerung rufen, wir waren bis 1970 waren wir Getreideimportland. Das heißt, Österreich hat Getreide importiert, von daher war natürlich auch die Interessensvertretung, die Lehrmeinung in den Schulen war auf Menge Masse, dass wir die Inlandsversorgung sichern können. Und jetzt kommt der Adi Kastner, der Spinner, daher und sagt, kein Draht anbauen, kein Wort anbauen. Machen wir Alternativen, weil mit denen sehe ich da eher eine Perspektive, dass wir überleben können. Muss aber dazu sagen, immer so gedacht als Alternative und nicht als das Einmaleins, was uns das, was als Gesamtlösung für die Landwirtschaft, als eine Möglichkeit, als eine Nische in der Landwirtschaft nachhaltig überleben zu können.
Sag mal wieder mal das Visionäre der Waldviertlerinnen und Waldviertler, aus der Not quasi eine Tugend zu machen. Das ist richtig stark. Jo. Und du hast ja das Ganze übernommen 1992, glaube ich, mit 8 Mitarbeitern und jetzt hat es 200.
Da muss ich ein bisschen korrigieren. Also übernommen, es ist immer, Waldland ist immer im Besitz und auf das sind wir uns besonders stolz, vom Waldviertler Sonderkulturenverein. Und den hat der Adi Kasten, unser Gründungsobmann, auch installiert 1984 mit ein paar Vereinsmitgliedern. Der Verein ist gut gewachsen, sind wir mittlerweile bei 1200 landwirtschaftliche Betriebe. Mhm. Da sind wir aber ein bisschen übers Waldviertel hinausgewachsen, nicht nach Norden, also nicht ins Ausland, nach Tschechien, sondern ins Wäfiel, zu den Mühlviertler, ins Mostviertel oben haben wir mittlerweile Mitgliedsbetriebe untergeordnet, aber die für uns auch im Vertragsanbau produzieren und Vereinsmitglieder sind. Also Besitzer ist der Waldviertler Sonderkulturenverein. Wo auch so Innovation. Wie macht man das? Und das ist ein bisschen eine Antwort auf das, wie bringt man so viel Leute, so viele Landwirte und dann Hut, dass man Strukturen schafft, die funktioniert. Und das haben die Menschen, Adi Kastner, Gerhard Zinner, der Geschäftsführer von der ersten Stunde war, die eine schlaue Konstellation gemacht haben. Und das ist eine Besitzergesellschaft und Betreibergesellschaft mit einer Firma. Mittlerweile haben wir 6 Firmen. Das ist gut, das funktioniert, haben uns Sprügeln ausgemacht und von meiner zu meiner Person, ich bin 1992 ins Unternehmen gekommen. Da waren noch weniger Mitglieder da, war aber noch weniger Fläche, da waren wir 8 Leute, die da einen Arbeitsplatz gehabt haben. Jetzt sind wir 200 und ja.
Hast schon was richtig gemacht dann quasi in den letzten paar Jahren?
Wir haben schon was richtig gemacht und ich schaue gar nicht und ich will gar nicht zu viele Geschichten verfrüht erzählen, weil mir ist eher und uns war ja immer wichtig der Blick nach vorne, dass man Viere schaut, aber trotzdem, wir konnten, glaube ich, jetzt ein paar Tage beieinander sitzen, wenn wir anfangen, dass wir über alte Geschichten reden. Und das hat auch Adi Kasten immer gesagt, das sind so unsere Grundleitsätze, schauen wir, dass wir einen Föhler nur einmal machen und nicht ein zweites mehr machen. Und das leben wir bei uns auch ein wenig so im Betrieb untereinander. Ein Föhler ist kein Problem. Wenn ich ihn mache, weil ich engagiert bin, dann passiert er. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber schauen wir halt, dass wir nicht ein zweites mehr machen.
Aber ist schon auch ein bisschen die Waldviertler Bauernschlaue auch, oder? Also das kann man schon sagen, dass das trifft, oder?
Da sage ich einfach Ja drauf. Weil das ist gut und da steckt da viel dahinter in dieser Waldviertler Bauernschlaue.
Ja.
Eine Leidensfähigkeit gehört da auch dazu, aber wie einfach schlau sein, wenn man sagt, gut, ich habe mir das gemerkt und ich mache den Föhler noch einmal und kein zweites Mal.
Kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zu den Produkten, zu euren tollen, die ihr veredelt. Ich habe gelesen, ihr habt einen Edelwelt. Was macht den Welt so edel?
So formuliert, interessant. Der Wels, der Edelwels, ist ein Markenname, aber dahinter steht der Wels als Fisch aus der Aquakultur. Und die tierischen Alternativen, waren wir zuerst geredet haben, also in erster Linie haben wir uns heute mit pflanzlichen Alternativen beschäftigt. 1987 schon war die Aufgabenstellung, beschäftigt man uns auch mit tierischen Alternativen, weil dort die gleiche Situation ist. Dann haben wir mal angefangen mit Freilandhändel, Weidegänse, Enten. Das war so der erste Schritt, bevor wir zum Wels kommen. Und das war aber extrem schwierig. Und da war auch die Kasten, hat gesagt, alles, was halt kleiner ist, wie Schof und hat dort halt quasi auch keinen Stellenwert. Und das war eine extreme Überzeugungsarbeit, dass wir die Bauern einmal motiviert haben und erklärt haben, man kann auch mit einer Händelproduktion oder mit einer Entenproduktion ein Einkommen verdienen. Das gleiche mit Edelwels. Der Wels ist zu uns gekommen 2012, also vor 12, 15 Jahren in etwa.
Durch die Tür oder schon im Wasser?
Die Idee, muss ich sagen, hätte man eigentlich schon fast vorbeischwimmen lassen, weil wir gesagt haben, der Fisch und Aquakultur, Fisch im Stall, wir haben die eher so Freiland, Händel, ja, die Weidegänse, Fisch im Stall. Das haben wir ja, also wir hätten schon fast vorbeischwimmen lassen, das Thema. Aber dann ein engagierter Kollege, der für den Bereich verantwortlich ist und zuständig, der Gottfried, hat gesagt, na, machen wir Versuche. Und Versuche, muss ich sagen, ist eigentlich unser Antrieb, kommt gerade, von daher geht es mir gerade sehr gut, aus der Jahresbesprechung, was wir uns forschung- und entwicklungsmäßig beschäftigen im heurigen Jahr, da geht es dann gut, weil wir viel vorhaben. Und so sind wir auch bei den Fischern gekommen. Und gesagt, im Kleinen probieren wir das einmal. Dann haben wir eigentlich erkannt, dass die Haltungsform, so wie man den Fisch im Stall haltet, das, mit denen können wir uns identifizieren, auch ohne Weidehaltung, weil das tut einfach bei den Fisch nicht geht. Wenn man nicht schwarmdicht haltet, dann gibt es einen Kannibalismus, dann fressen sie die Fisch gegenseitig auf, das muss ich so brutal sagen, weil es so ist. Und somit ist dieses schwarmdichte Halten eigentlich die ganz natürliche Haltungsform. Hm. Haben wir mit dem Produzieren angefangen, von Deutschland Setzlinge gekauft, also diese Fischbabys. Und unser gesamtheitliches Denken ist, dass wir dann uns auch beschäftigt haben, dass wir uns auch mit dieser Setzlingszucht beschäftigen. Mittlerweile haben wir Elterntiere bei uns im Haus, also eher die weiblichen Tiere. Habe ich auch heute erst bei dieser F&E-Sitzung mitgekriegt, dass unsere weiblichen Zuchttiere bei uns in der Firma intern ein Goal haben oder eine Patin haben. Und nein, ich will damit vermitteln, dass unsere Leute mit Herz und mit Leidenschaft arbeiten. Cool. Das ist nicht irgendwo ein Viech da hinten, sondern das ist die Rese und cool. Und die Nicole, wenn die halt da zu uns kommt, dann habe ich heute erst selber gelernt. Und aus dem Grund will ich es erzählen und möchte meinen Kolleginnen an der Stelle gratulieren. Super, 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 wie sie da arbeitet. Und habe auch schon andere Geschichten gewusst, wie man also bei uns intern in der Fischzucht, auch wie man mit den Tieren umgeht, wenn die hintere gängen, streicheln die, dass die auf die Oberfläche kommen. Also,
cool.
Das ist halt unser Zugang.
Jetzt verstehe ich, warum er Edelwels ist.
Ja,
verstehe ich es richtig.
Jetzt habt ihr Edelwälse, wir haben schon von Mohn viel gehört, ihr habt auch die Backstube dabei. Das heißt, ihr macht auch bis zu 6000 Mohnzötter, Mohnstrudel in der Woche, habe ich gehört. Ich meine, das ist ja unglaublich. Ja,
das verstehe ich, nachdem ich anprobiert habe.
Wo gehen die überall hin? Wo verkauft ihr das? Essen die Waldviertler oder die Oberösterreicher oder die Niederösterreicher oder ganz Österreich? Oder wo
das
gehen
sind wir schon,
hin?
Na, da sind wir schon stolz. Also bei der Menge sind wir stolz, dass wir österreichweit Konsumenten, Konsumentinnen versorgen dürfen, geht über den Lebensmitteleinzelhandel und das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist natürlich bei uns da am Waldlandhof, im Spezialitätengeschäft, im Waldlandcafé, ist das natürlich ein Dauerbrenner oder frühstücken kann man bei uns. Mhm. Und da ist natürlich der frische Mohnstrudel der Klassiker schlechthin.
Also ihr versorgt schon vom Waldviertler um die Ecken oder von der Waldviertlerin bis zum Wiener und zum Grazer eigentlich alle mit guten Mohnstrudel.
Schon, genau, das machen wir. Und wieso machen wir es? Weil wir, es geht uns am Ende des Tages immer um die Wertschöpfung in der Region. Dass wir halt auch die Vertragsbauern, die Vereinsmitglieder, dass die empfehlen, was produzieren können, was einen Sinn ergibt und was nachhaltig ist. War ein Stück weit einmal der Ansatz, dass wir uns abhängig machen von der Lebensmittelindustrie, die den Mohn kauft für die Mohnfüllenherstellung. Man sagt, wir gehen da unseren eigenen Weg. Mhm. Und unabhängig, wie sich jetzt der Weltmarktpreis entwickelt beim Mohn, wenn wir den Mohnstrudel weiterhin der Qualität produzieren, worauf man sie verlassen kann, werden wir da einen stabilen Markt haben. Mhm. Das ist eher der Hauptzugang. Einen stabilen Absatzmarkt für unsere landwirtschaftliche Vertragsproduktion.
Weil es wieder nicht darum geht, große Gewinne einzufahren, sondern darum geht, dass die Bauern, die dann das anbauen, auch einer Geld kriegen und dass ich vom Bauern unten, der es anbaut, bis zum Konsumenten lauter glückliche Leute habe, sozusagen.
Oder? Ich sage nur danke für deine Worte. Weißt du, genau das ist und für das Bremer und für das Lehmer, wir leisten sie halt aus unseren Gewinnen, die wir erwirtschaften, investieren wir halt wieder, bin ich wieder bei Forschung und Entwicklungsabteilung, weil das hat eine Wertigkeit für die Zukunft. Mhm. Und kurzfristig, also sind wir auch so froh, dass wir diese Besitzkonstellation haben, dass wir nicht irgendeinen Investor dahinter haben,
der da viel Geld abschöpfen will.
Der am Jahresende abschöpft, sondern dass wir im Besitz vom Verein sind und ich sage, eure Aufgabenstellung ist, nachhaltig zu überleben und dass wir in Summe nachhaltig eine Zukunft haben.
Cool.
Echt super, was ihr macht. Und eure Caterings gingen ja anscheinend sogar bis nach Brüssel, haben wir gehört. Was heißt das?
Naja, Brüssel, es ist das Netzwerken und durch das Netzwerken sind wir nach Brüssel gekommen und da darf ich auch auf unsere liebe Ehrenobfrau verweisen, die Agnes Schierhuber, die in ihrer Funktion als Abgeordnete zum Europäischen Parlament gesagt hat, Liebe geht durch den Magen und somit das Christbaum aufstehen, ins Leben gerufen hat und dann gesagt, okay, da kurz Essen dazu. Und da sind wir, glaube ich, schon vor 20 Jahren das erste Mal rausgefahren nach Brüssel mit unserem Catering, mit dem Catering-Service und haben also dort die Damen und Herren verwöhnt mit unserem Essen. Also so weit spannen wir da im Bogen, aber genauso da bei uns vor Ort haben wir jetzt investiert, dass wir da die Grünanlagen, die Gartenanlagen etwas verschönert haben. Aber auch ganz einfach mit den Kräutern, die bei uns wachsen. Also nicht versucht, den schönsten Kräutergarten zu machen, sondern einfach das, was da ist, ein bisschen behübscht und Riesenvorteil haben wir natürlich, dass man bei uns geht die Produktion los mit der Brühe, mit der Schnittlauchernte. Ob da liegen dann ganz natürliche Kräuterdüfte am Wald und Hof und das ist ja eine schöne Atmosphäre, dass man dann da bei uns auch das Essen, sei es Hochzeiten oder Feierlichkeiten, damit sich da am Hof einfach wohlfühlen kann.
Cool. Würde sich das ganze System Waldland mit allem, was dazugehört, auch jetzt nehmen lassen und irgendwo in eine andere Region packen lassen? Oder glaubst du, ist das schon untrennbar mit dem Waldviertel und mit den Waldviertlerinnen und Waldviertlern verbunden?
Nein, lasst sie nicht versetzen. Wir werden immer wieder gefragt, wir werden auch europaweit gefragt, kann man das Waldland? Und da muss ich ja wieder zurückkommen auf unseren Gründervater, Adi Kastner. Jede Region ist Gunstlage. Man muss nur erkennen, wofür. Wir haben es für uns erkannt, für diese landwirtschaftliche Nischenproduktion, weil uns auch der Schurch so druckt hat bei dem Thema. Und dafür passt die Region. Woanders wird es was anderes sein. Und das, wir zeigen auch unsere Arbeit gern her. Bieten das auch mit Exkursionen, mit Betriebsführungen, dass wir das herzogen. Wenn wir das gern herzogen und wenn wir die Leute motivieren möchten, sucht es nach Alternativen. Versucht aber nicht, das zu kopieren, weil da wird es nicht erfolgreich sein. Und von daher ist ziemlich einzigartig, passt dann in unsere Region. Und wenn ich vielleicht, wenn es die Zeit erlaubt, noch kurz, wieso es funktioniert.
Gerne.
Weil man ein Vorteil ist, der Vegetationsunterschied im Waldviertel. Wir haben unsere 1200 Bauern verstrahlt, beginnend von Krems, Langenlois, Hornerbecken, wo wir in der Vegetation um eine Woche, 10 Tage früher sind, als da am Standort Waldlandhof. Und dann geht die Vegetation weiter Richtung Ottenschlag. Somit haben wir da ein Zeitfenster von 2 Wochen. Und wir können unsere Feldmechanisierung, Erntemaschinen draußen am Feld, die stationären Anlagen viel besser auslasten. Mm. Und das ist ein großes Geheimnis.
Dass
Waldland funktioniert.
Super gescheit und super einfach eigentlich so, gell?
Und da wir so ein klares Nein sagen können. Nein, weil ich sage, diese Gegebenheit, das hat man bei gewissen Produkten ja schon versucht, weltweit das nachzumachen. Mm. Blütenstaubproduktion hat man in Amerika kopiert, was da im Waldviertel aufgebaut worden ist. Hat nicht funktioniert, weil die Natur lässt sich nicht vergewaltigen. Die haben den Roggen, halt den Anbauzeitpunkt um 2 Monate auseinanderzogen, aber die Ernte war dann innerhalb von 2-3 Tagen. Die Roggenblütenstaubernte ist nicht ganz zeitsensibel. Wir fangen da im Hornergebiet an. Wenn in einer Ortschaft die Roggenfelder verblüht sind, ziehen wir in die nächste weiter. In der nächsten sind sie wunderbar reif und so können wir uns 2 Wochen durchs Waldviertel durcharbeiten.
Und was für einen Anteil haben die Waldviertler und Waldviertlerinnen, die Mitarbeiter an dem ganzen Modell?
Hilf mir jetzt nochmal weiter, den habe ich jetzt den Anteil.
Weil du gesagt hast, die Region und dieses Klimatische.
Natürlich genauso die Menschen, weil man braucht einen Menschen. Wenn ich jetzt das so, habe ich so gesagt, wir haben da eine Erntesaison von 2 Wochen. Ich brauche aber auch Menschen, die dann am Samstag da sind. Ich brauche Menschen, die am Sonntag da sind. Und nicht, weil sie eingeteilt werden, sondern weil sie gern da sind. Weil sie sagen, jetzt ist Erntesaison für Kräuter, also für Schnittlauch, für Blütenstaub. Ja, ich lebe mit der Natur. Ich sehe, dass die Bauern da was investiert haben. Das ist unser Job. Ich will, und wenn es jetzt der Sonntag ist, bin ich da und wir machen die, die Trocknung der Kräuter. Auch die Menschen haben da genauso viel Wertigkeit. Ja.
Und jetzt kann man bei euch, wie du gesagt hast, auch Führungen buchen, beziehungsweise man kann auch durch den Job schauen, was gibt es da alles zum Erleben. Wir sind kurz vorbeigegangen, wenn man mal da herkommen will und sich das einmal anschauen will, was kann man da entdecken bei euch?
Ja, von der großen Welt heruntergebrochen oder von Europa, eines der größten Betriebe europaweit, was es in der Konstellation gibt. Weil da sind wir schon stolz drauf, im europäischen Vergleich oder nur im österreichischen Vergleich. Wir haben in Österreich in etwa 10.000 von diesen Kleinkulturen, von diesen Kräuterflächen oder Kräuterkulturen, die kultiviert werden. Davon haben wir in Waldviertel da bei uns 6.000 Hektar. Also wenn man irgendwas zum Thema Kräuter und Anbau wissen will, ist man da goldrichtig, zum Ersten. Und so ein Verarbeitungszentrum in der Dimension ist auch einzigartig. Und was wir bieten können, ohne viel Schnickschnack, einfach ehrlich das herzuhören, wie wir Kräuter produzieren. Und authentische, ehrliche Produkte anbieten. Recht viel mehr will man nicht anbieten, weil zu denen stehen wir und das kommen
wir. Cool. Also wirklich, danke für diesen tollen Einblick. Wir sind komplett begeistert, nicht nur vom Mohnstrudel, von euren veredelten Mohns und vom veredelten Welt, sondern wirklich von der ganzen Philosophie. Zum voll Schluss super. Stellen wir immer nur zwei Fragen. Was macht für dich das Waldviertel aus?
Boah, wo soll ich anfangen? Wo kann ich aufhören? Also das Besondere ist sicher, die Leidenschaft, was da die Menschen mitbringen, das Vertrauen und auch das Trauen. Also auf der einen Seite, dass wir sich was trauen, aus der Not heraus oder wie immer, so wie wir heute aufgewachsen sind, dass wir uns über was drüber trauen, dass wir uns auch über Projekte drüber trauen und dann das Vertrauen, weil wir halt so naturgesteuert sind. Wir müssen vertrauen, dass im heurigen Jahr wieder ausreichend Niederschlag fällt, dass wieder ausreichend gutes Wetter ist, weil davon leben wir. Wir sind schon ein Stück weit von der Natur gesteuert, beeinflusst und da ist also dieses Trauen auf der einen Seite und Vertrauen, das würde ich für mich jetzt einmal so benennen. Ja.
Und was macht für dich einen typischen Waldviertler, eine typische Waldviertlerin aus?
Naja, die Handschlagqualität und das Gemütliche.
Ja.
Und was macht sonst für mich ein Waldviertler?
Nein, das können wir eh total unterschreiben und bestätigen. Und weil du sagst, das Vertrauen, dass wieder ein Niederschlag fällt, mir kommt auch vor, auch wenn kein Niederschlag fällt, dann werden die Waldviertler trotzdem eine Lösung dafür finden, dass es weitergeht.
Das glaube ich auch, ja.
Wir schauen, das muss uns klar sein, also wir können den Weg nur mit der Natur gehen und wir bemühen uns jetzt da mit Digitalisierung und allen möglichen Maßnahmen, aber wir haben eine sehr große Wertschätzung der Natur gegenüber und auch den Menschen, die Arbeit leisten, draußen am Feld, das ist nicht selbstverständlich, aber was unsere Betriebe da leisten und das spürt sich bei uns in der Firma auch. Also die Waldländer und Ihnen, die haben das auch in sich und das muss man sagen, ist halt eine große Freude, in so einer Gruppe, in so einem Team zu arbeiten und das Team auch zu leiten.
Und man kann sich also gar anschauen, wie der Mond wächst über die Webcam, oder?
Habe ich gehört. Vollkommen richtig. Das ist der eine Zugang, cool. Oder? Wir bemühen uns schon immer, dass wir um einen Waldlandhof da blieben, schon immer sehr viel Morgenfelder und so Ende Juni, Anfang Juli, da gebe ich eine Garantie, da könnt ihr euch verlassen. Da
schauen wir rein.
Da könnt ihr es eins zu eins analog anschauen oder direkt herkommen. Ja, ja,
ja. Wir werden die Webcam verlinken. Wir sagen danke, Franz, für die super Einblicke bei A Waldviertler.
Drei Leute.
Pfiat euch.
Bitte gern. Schöne Zeit, alles Gute.
A Waldviertler, drei Leute. Der Waldviertel-Podcast.
Wir sagen ein großes Dankeschön
an Bund, Land und Europäische Union für die Unterstützung unseres Podcasts.